Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Mehr als 1000 Flüchtlinge kommen hier am Sonntag an. Freiwillige verteilen Lebensmittel.
Hier sind ganz viele Frankfurter gekommen und wollen den Flüchtlingen helfen und ihnen zeigen, dass sie hier willkommen sind.
Im Jahr 2015 sind bisher fast 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen.
Vor ziemlich genau 10 Jahren machten sich 100.000 auf den Weg in Richtung Europa auf der Suche nach einem besseren Leben. Menschen, vor allem aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land Syrien, aber auch aus Afghanistan oder dem Irak, sprengten das europäische Grenzregime. Das war die eine Überraschung. Die andere war, dass sich tatsächlich auch Millionen Menschen in Deutschland solidarisch zeigten, Hilfe angeboten haben und Menschen auf der Flucht willkommen hießen. Doch auch schon damals gab es Millionen andere und eine Schar von Politikerinnen und Politikern, die lieber heute als morgen die Grenzen dicht gemacht hätten. Abgesichert bis zur letzten Patrone, wie es bereits der damalige Innenminister Horst Seehofer formulierte. Wie ist die Situation heute, 10 Jahre nach dem sogenannten Sommer der Migration? Wie kann man die aktuelle deutsche und europäische Migrationspolitik einordnen? Wie umgehen mit der rassistischen Spaltung und der Hetze gegen Migrantinnen und Migranten, die sich nicht nur in Vernichtungsfantasien darstellen, sondern bereits jetzt tödlich sind? Ob durch rohe Gewalt auf den Straßen oder militarisierte Grenzpolitik. Dazu spreche ich in dieser Folge mit Manuela Bojagiev. Sie ist Professorin an der HU Berlin und ihr Forschungsschwerpunkt ist Migration aus globaler Perspektive. Für diese Folge habe ich außerdem kurz mit Faris Shihabi gesprochen. Er ist Palästinenser, aufgewachsen in einem der größten palästinensischen Flüchtlingscamps bei der syrischen Hauptstadt Damaskus und er lebt seit 2014 in Deutschland. Faris hat sich an den Massenprotesten gegen Assad beteiligt und ist dann wegen der krassen Repression aus Syrien geflüchtet. 2015 bezeichnet er als Sommer der Solidarität.
Kein Zweifel. Das waren Bilder, die ich nie vergessen werde. Und was mich damals am meisten bewegt hat und immer noch so in meinem Kopf ist, die Hilfe kam nicht nur von großen Organisationen oder von staatlichen Stellen. Es waren zum größten Teil Nachbarschaftshilfen, neue Initiativen, Menschen, die sich einfach zusammengeschlossen haben und das gemacht haben, was man in solchen Zeiten machen muss, einfach helfen. Und diese Erfahrung oder diese Zeit hat mir gezeigt, dass eine solidarische Gesellschaft, eine solidarische Welt doch möglich ist. Nicht alles ideal, sondern ganz konkret, wenn Menschen wirklich da hinschauen und Verantwortung für andere, für sich, füreinander übernehmen. Und vor dieser Zeit hat man viele Begriffe benutzt, wie Flüchtlingskrise oder Sommer der Migration. Ich bezeichne es eigentlich als Sommer der Solidarität.
Gegen den Sommer 2015 steht die gegenwärtige deutsche und europäische Abschottungspolitik. Geflüchtete werden zurückgewiesen, wo es nur geht, Migration als lenkbares Gut behandelt. So wie Waren in der Just-in-Time-Produktion. Menschenrechte werden hier mit Füßen getreten, so Faris.
Man spricht gern von Ordnung, Kontrolle und Schutz der Außengrenzen. Aber in der Realität bedeutet das Pushbacks, Deals mit autoritären Regimen und das bewusste Inkaufnehmen von Leid und Tod auf den Fluchtrouten. Das ist klar. Ich sehe dran kaum eine Überforderung in den Behörden oder in Sachen Unterbringung von geflüchteten Menschen. Ich sehe auch kaum dran eine Sicherheitslogik, sondern eine Ordnungspolitik, die vorgibt, wer alles nicht zugehörig markiert wird und wer ferngehalten oder entrechtet werden soll. Diese Politik sagt nicht nur etwas über Grenzen, sie sagt auch etwas über das Selbstverständnis Europas aktuell. Mhm. Wer darf dazugehören und wer nicht, egal wie groß die Not der Menschen ist. Man spricht in Europa gern von Menschenrechten, fast schon wie ein moralisches Aushängeschild. Aber gleichzeitig lässt man auf migrantische und geflüchtete Menschen in Booten schießen. Die Regierung setzt das Asylrecht an den deutschen Außengrenzen aus. und betreibt aktiv Pushbacks zur Einlösung innenpolitischer Wahlversprechen. Das ist kein Widerspruch, der übersehen wurde, das ist so einfach politisch kalkuliert. Und Menschenrechte gelten hier nur selektiv.
Die politische Entwicklung in Deutschland macht Faris große Sorge.
Ich kann nur eine Momentaufnahme von heute teilen und sie ist geprägt von einer tiefen Entfremdung gegenüber der Gesellschaft hier in Deutschland. Nicht nur, weil viele rechte und konservative Parteien einen großen Zuspruch bekommen haben, aber gerade mit Blick auf Gaza hat sich etwas Grundlegendes verschoben bei mir in Bezug auf die Beziehung zu der deutschen Gesellschaft. Während Israel jetzt einen Genozid jetzt in Echtzeit begeht, wird hier in Deutschland geschwiegen, relativiert oder kriminalisiert, wer das Leid der Palästinenser öffentlich macht. Als Olaf Scholz vor letztem Jahr gesagt hat, wir werden jetzt in großem Stil abschieben, war das für mich nicht einfach eine politische Ankündigung. Es war ein Wendepunkt. Diese Aussage kam nicht zufällig. Der Satz richtet sich ganz konkret gegen die PalästinenserInnen und diejenigen, die sich öffentlich solidarisch mit Gaza zeigen.
In Berlin habe ich mit Manuela Bojagiev gesprochen. Sie ist Professorin an der HU Berlin und forscht seit Jahrzehnten zu dem Thema Migration. Der Sommer 2015 hat auch sie überrascht und emotional ergriffen. Die gegenwärtige politische Entwicklung und der Anti-Migrationskurs in Deutschland und darüber hinaus überrascht sie dagegen weniger. Hallo Manuela, ich freue mich über das Gespräch.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Vielleicht nochmal zurück nach 2015. Welche Eindrücke sind vom Sommer 2015 bei dir hängen geblieben? Woran erinnerst du dich besonders, wenn du an die damalige, auch gesellschaftliche Stimmung zurückdenkst?
Das fing ja so langsam an und man merkte nach und nach, also viele Leute waren ja auch im Sommer, ich auch im Urlaub, und dann zog das so langsam an und als erstes erinnere ich noch die Versammlung am Budapester Hauptbahnhof, von der aus ja dann das losging, was man dann den Sommer der Migration nannte, und die Leute aufbrachen über die Autobahn Richtung Österreich, und das war total beeindruckend. Und natürlich war es gerade für diejenigen, die sich lange schon mit diesem Thema beschäftigt haben, auch immer mit einer Gefahr verbunden, weil man dachte, oh Gott, wie wird jetzt eigentlich darauf reagiert, auf diese Not, auf dieses Elend, aber auch auf diesen Mut und diese Freude daran, dass es möglich wäre, sich ein anderes Leben zu ermöglichen auf diese Weise und Krieg und Verfolgung zu entkommen. Mhm. Also das war ja jetzt so die Bewegung, die aus dem Süden dann Europa durchzog und dann die Entscheidung getroffen wurde, die Grenzen nicht zu schließen und die Leute nicht gewalttätig davon abzuhalten, die Grenzen zu überqueren. Und das ist ja fälschlich dann immer benannt worden als: Die Grenzen seien geöffnet worden. Das stimmt nicht. Sie sind nicht geschlossen worden. Und das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig festzuhalten. Genauso wie der Begriff der Flüchtlingskrise, der dann nach und nach in der Öffentlichkeit aufgegriffen wurde, weil wir am Anfang ja gar keine Krise hatten, sondern wir hatten eine enorme Hilfsbereitschaft, eine Solidarität in der Bevölkerung. Und die ging eben tatsächlich sowohl von Organisationen aus, aber die ging zunächst mal auch wirklich von sympathisierenden Menschen aus, die wirklich ergriffen wurden von einer Welle. Und diese Welle, weil du mich gefragt hast, woran erinnere ich mich? Eine Sache, an die ich mich erinnere, die ich damals total lustig fand, war, dass ich erinnere, dass eine Journalistin türkischer Herkunft mit dem Zug damals fuhr und in irgendeinem Bahnhof ausstieg und von der dort wartenden Menge begrüßt wurde als Geflüchtete und einen wirklich lustigen Beitrag darüber geschrieben hat. Und ich finde das ganz toll, weil das so das Spektrum klar macht, ne? Das auch, finde ich, seit 2015 ein bisschen verloren gegangen ist, weil sehr viele Leute diese Flucht in den Vordergrund stellen. Und für mich, die jetzt eine Person ist, die in Deutschland geboren ist, aber eben aus einer Familie kommt, die sowohl Arbeitsmigration, aber auch Fluchterfahrung und alles Mögliche sozusagen familiär mit sich bringt, fand ich das schon immer so, dass ich dachte, naja, die Unterscheidung von Flucht und Arbeitsmigration ist eigentlich nur auf einem Spektrum, auf einem rechtlichen Spektrum zu lesen. Und ich fand eben genau diese Verwechslung deswegen so bezaubernd und auch die Weise, in der diese Journalistin damit umgegangen ist, weil sie auf so eine wunderbare Weise sich gar nicht entsolidarisiert hat, sondern verstanden hat, was da eigentlich jetzt gerade geschieht. Und das war ja auch in einer Zeit, in der wir in Deutschland ja durch auch immer wieder Phasen und Wellen und Konjunkturen von Rassismus durchgegangen sind, die ja auch vorhergehende Migrantinnen und Migranten schon betroffen hatte. Und eben dieser eindeutige Wechsel im Alltag, der ist ja von allen verstanden worden, auch von denjenigen, die über Generationen vorher gekommen waren, und ist auch von denen entsprechend aufgenommen worden, weil die Studien, die dann nach 2015 sofort eingesetzt haben, haben ja gezeigt, dass es auch ganz viele Leute aus den vorherigen Migrantinnen-Generationen waren, die diese Solidarität mit praktiziert haben. Also die sofort verstanden haben, okay, da brauchen Leute jetzt Unterstützung. Und eigentlich, muss man ja sagen, sind es gar nicht so sehr die Leute, die Unterstützung brauchen, sondern die Gesellschaft. Die Gesellschaft muss sich auf eine Weise im Grunde fit machen für eine Situation, die eine Ausnahme darstellt, also in der Weise, in der es stattfindet, weil sie über Jahrzehnte versäumt hat, eine Aufnahmeinfrastruktur zu bauen für Situationen, die immer wieder geschehen und die sowieso kontinuierlich geschehen. Und das heißt, wenn man an Willkommenskultur denkt, finde ich, sollte man gar nicht so sehr nur an die Solidarität gegenüber den dann Flüchtenden denken, sondern auch an eine Solidarität, die die Gesellschaft für diese Gesellschaft durchzogen hat und wo die Menschen intuitiv verstanden haben, hier ist etwas gar nicht in der Weise vorgesehen. Und aus dem Grund müssen wir die Bedingungen dafür schaffen, dass das möglich ist. Das war deswegen auch ein unfassbar schöner Moment, weil es sowohl eine Liebeserklärung an das, was man dann Willkommenskultur in Bezug auf die Geflüchteten genannt hat, aber auch für die eigene Gesellschaft. Ne? Mhm. Also etwas zu tun, das die Bedingungen schafft, dass Menschen hier aufgenommen werden können.
Mhm. Man sieht deine Begeisterung richtig, wenn du darüber redest. Aber ich kann das auch sehr mitfühlen. Ich war auch fand das sehr beeindruckend, auch auf jeden Fall damals. 2 Jahre vorher sah es irgendwie noch ganz anders aus und auf einmal ist hier sowas losgebrochen. Das fand ich schon auch sehr, sehr beeindruckend. Selbst wenn man ja den oft genutzten Begriff Willkommenskultur kritisch betrachtet oder differenzierter, wie du es ja auch oft immer wieder getan hast, so kann man ja für heute trotzdem feststellen, dass nicht nur eine andere Politik herrscht, sondern auch eine andere, vor allem gesellschaftliche Stimmung. Wie würdest du diese aktuell gerade beschreiben?
Also wir haben die beschrieben oder bezeichnet als Ablehnungskulturen und haben die auch tatsächlich in einem Forschungsprojekt untersucht. Cultures of Rejection, das kann man auch nachlesen. Und zwar entlang der damaligen Fluchtroute über Serbien, Kroatien, Österreich, Deutschland und dann nach Schweden. Schweden war ja auch eines der Hauptaufnahmeländer 2015. Und wir haben diese Untersuchung während der Zeit von Corona gemacht und dann darüber hinaus. Und ich glaube, dass der Begriff in gewisser Weise schon ganz gut trifft, welche Stimmung wir gerade haben. Und ich glaube, dass der Begriff der Kultur, der sowohl in dem Begriff der Willkommenskultur als auch in dem der Ablehnungskulturen vorkommt, in der Hinsicht nochmal stärker in den Vordergrund rücken müsste. Ich bin fest davon überzeugt, dass es beides noch gibt, parallel und gleichzeitig aktuell, dass sehr, sehr viele Leute auch weiterhin eine enorme Bereitschaft zeigen, Leuten in Not helfen zu wollen. Und das haben wir auch gesehen 2022, als der Krieg in der Ukraine losging und der Angriff Russlands angefangen hat und dann bis heute ja circa 1 Million Leute aufgenommen wurde, was relativ geräuschlos vor sich hinging.
Man muss es jetzt wieder nach heute geschaut nicht an den Wahlergebnissen der AfD festmachen, sondern vielleicht ganz allgemein ist der Streit um Migration, wie du es in Anführungszeichen ja nennst, zu einem sehr zentralen Thema geworden, sei es in den Medien, bei Wahlen, auf der Straße. Rassistische Stimmungsmache dominiert gerade oft die gesellschaftliche und mediale Debatte. Und heute scheint es jedenfalls aktuell unvorstellbar, dass tausende Menschen sich wie damals am Bahnhof aufstellen und die Ankunft geflüchteter Menschen beklatschen. Wie erklärst du dir diesen ja, krassen Wandel innerhalb der letzten Jahre?
Ja, also ich würde nur noch einmal in Erinnerung rufen, dass tatsächlich das ja nicht nur 2015, sondern dann tatsächlich auch nochmal 2022 geschehen ist und dass das auch, so zeigen unsere Studien, sehr stark auf der Erfahrung von 2015 beruhte, wie da Solidarität praktiziert wurde von gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine. Und dass wir auch da die gleichen Muster sehen, die Menschen leisten diese Hilfe, diese Solidarität. Und es kommt auf eine ähnliche Weise zu einer Erschöpfung, weil es institutionell dann nicht ausreichend aufgenommen wird. Und wir, und das ist auch schon die erste Antwort auf deine Frage, was ist da schiefgegangen, warum ist das so? Weil ich glaube, dass es ein Mismatch gibt gegenüber einerseits dieser Hilfestellung und dieser Hilfeleistung und andererseits dem, was sowohl in Bezug auf die Infrastrukturen der Ankunft verändert wurde, also in allen Bereichen der Gesellschaft, also in Bezug auf die Bildung, in Bezug auf das Wohnen, in Bezug auf alle Fragen, die so gesellschaftliche Reproduktion leisten. Da ist viel zu wenig gemacht worden, einerseits, auch wenn da wirklich auch einiges geleistet und verändert wurde. Rechtlich ist es seitdem zu einer massiven Verschärfung gekommen, was das Flüchtlingsrecht betrifft und das Asylrecht konkret natürlich. Das ist natürlich auch ein Signal gegenüber all diesen Menschen, die diese Hilfsbereitschaft und die Solidarität gezeigt haben, weil es bedeutet eigentlich, dass sie darin frustriert wurden. Ja, also sie haben alles Mögliche getan und dann haben sie gemerkt, dass sie gegen die Behörden, gegen diese rechtliche Situation eigentlich angehen müssen in ihrer Hilfestellung. Und das macht Leute natürlich verzweifelt und ab einem bestimmten Punkt sehen sie da keine Unterstützung mehr. Und auch das ist, glaube ich, relativ deutlich geworden. Das ist das eine, was wirklich schiefgegangen ist. Also anstatt diese Bereitschaft, einen Zusammenhalt in der Gesellschaft solidarisch zu organisieren und nicht nur gegenüber den Flüchtenden aufzunehmen und dann auch zu überlegen, wie lässt sich das dauerhaft verankern, sind Verschärfungen vorgenommen worden. Und das war ein Grundproblem. Und dann gab es natürlich auch systematische Kampagnen. Und die beruhen tatsächlich, finde ich, auf einem Missverständnis, wenn man es mal so sagen darf. Und zwar ist das viel zu stark aufgenommen worden, die Vorstellung, dass es sich bei diesen Geflüchteten um eine Ausnahme handelt und dass die Frage danach, wie wir mit Menschen umgehen, die zuziehen, dass das immer eine Ausnahmeerscheinung ist und dass diese Ausnahme als Ausnahme behandelt werden muss und nicht als eine Kontinuität in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich habe 2021 habe ich mit Caroline Ehmke ein Archiv der Flucht veröffentlicht, in dem wir fast 50 biografisch-narrative Interviews veröffentlicht haben, die digital und öffentlich zugänglich sind bis heute, von Geflüchteten seit dem Zweiten Weltkrieg bis 2017. Und in diesem Archiv wird sehr deutlich, dass Flucht zur Geschichte der Bundesrepublik gehört. Und wenn dieser Gedanke einmal sich umsetzen würde in Politik, in Gesetze, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht die Situation haben, dass rechtsextreme Kräfte immer wieder betonen können, dass bestimmte Leute nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Und wir müssen da ja auch ehrlich sein. Es geht da nicht nur um die, die zukünftig kommen oder die seit 2015 gekommen sind, sondern es geht auch um die, und das wird ja auch immer wieder deutlich, in der Gewalt gegenüber den Menschen, sondern gegenüber denen, die hier als welche betrachtet werden, die nicht dazugehören. Mhm. Und das letzte Element ist wahrscheinlich die systematische Enthemmung. und Entmenschlichungsdiskurse, die wir finden. Und das ist ganz wunderbar, finde ich, von Frank Wolf und Volker Heinz in ihrem Buch Hinter Mauern beschrieben worden. In der doppelten Funktion, nämlich einerseits, dass es eine Enthemmung gegenüber Geflüchteten gibt, aber auch, also im Diskurs über Geflüchtete gibt. Und der zum Beispiel uns über Jahre hinweg immer gesagt hat, wir dürfen uns nicht von den Bildern von Menschen, die leiden, anrühren lassen. Und das ist in Hinblick auf Geflüchtete besonders gemacht worden. Aber es bedeutet natürlich grundsätzlich, dass einer Empathielosigkeit das Wort geredet wird und einer sozialen Härte und einer sozialen Kälte das Wort geredet wird. Und das hat ja nicht nur dann Auswirkungen auf die Frage von Migration und wie man damit umgeht, also wie man mit der Mobilität von Bevölkerung umgeht, sondern mit der Gesamtgesellschaft. Und das erleben wir ja gerade, dass es zunehmend zu diesen Enthemmungen kommt. Und diese soziale Härte trifft eben ganz besonders die Migrantinnen und trifft ganz besonders die Diskurse zur Flucht, die ja inzwischen ein Ausmaß erreicht haben, mit dem wir nicht gerechnet haben. Aber das ist, glaube ich, Teil dessen, wie die Härte, die an den Grenzen oder gegenüber den Grenzen und den Geflüchteten ausgeübt wird, zurückschlägt auf die Gesellschaft im Inneren. Und das beschreiben die in ihrem Buch Hintermauern, finde ich, sehr genau in ihrer Studie, wie das eigentlich geschehen ist über die letzten Jahre.
Gut nachzeichnen lässt sich das ja auch an der Politik der letzten Jahre. Man hat ja irgendwie schon fast das Gefühl, dass die bürgerliche Politik von Grün bis CDU ja eigentlich sich sowohl von der gesellschaftlichen Dynamik, aber auch von der AfD antreiben, hervortreiben lässt. Also die Ampelregierung ist ja fast mit jedenfalls so antirassistischen Momenten aufgetreten, wollte Gesetzesveränderungen durchsetzen. Kurze Zeit später kam dann das Interview mit Olaf Scholz, das Bekannte. Wir müssen jetzt im großen Stile abschieben. Das gemeinsame europäische Asylsystem, dem wurde zugestimmt, GEAS, der Reform. Wie erklärst du dir diese Entwicklung auch der letzten Jahre in dieser Frage?
Ja, ich glaube, dass diese Entwicklung nur verstanden werden kann in längeren Zyklen. Und ich glaube, dass wir nochmal über diese Frage der Ablehnungskulturen sprechen müssen und wie die eigentlich zustande gekommen ist. Und ich habe ja davon gesprochen, dass wir ein Forschungsprojekt dazu gemacht haben, in dem wir diese Idee der Ablehnungskultur, die war damals noch gar nicht so stark, ne? Aber wir haben das im Grunde so eingesetzt, dass wir geguckt haben, wie verändert sich eigentlich kulturell diese Einstellung zu Migration, aber auch zu politischen Autoritäten zum Beispiel. Und was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass Corona ein entscheidender Einschnitt war. Und auch da können wir uns ja daran erinnern, dass am Anfang gesellschaftlich im Grunde, wie ich finde, so ein bisschen so dieser Ball von 2015 aufgenommen wurde. Und es gab eine enorme Solidarität untereinander. Wir waren jetzt alle das erste Mal einer Situation ausgesetzt, die wir vorher historisch so noch nicht gekannt haben. Und es gab eine enorme Unsicherheit und in dieser Unsicherheit gab es ganz viel Solidarität. Leute wurden beklatscht, die tatsächlich dazu beigetragen haben, die Reproduktion der Gesellschaft zu gewährleisten. Also ob es jetzt im medizinischen Bereich war, in der Entwicklung von medizinischen Impfstoffen, ob es Leute war, die weiterhin die Lebensmittelproduktion aufrechterhalten haben, in den Krankenhäusern arbeiteten, zum Teil aber auch in der Bildung. Die wurden beklatscht. Und interessant war ja, dass in dieser arbeitenden Bevölkerung zu einem hohen Anteil Migrantinnen und Migranten beschäftigt waren. Und es gab eine enorme Sympathie. Und ich glaube, wir müssen noch mal in diese Zeit zurück und wir müssen uns angucken, was da passiert ist, weil da gleich am Anfang eine interessanterweise von rechten Kräften, die bis hinein in sehr populäre öffentliche Figuren hinein immer wieder verschwörungstheoretische Ideologien reingebracht haben und diese Situation auf eine Weise erklärt haben, die die Verunsicherung, die in der Gesellschaft natürlich stattgefunden hat, auf eine Weise interpretiert haben, die systematisch kritisiert haben, welche Maßnahmen da getroffen wurden. Und diese Maßnahmen sind viel zu wenig gesellschaftlich tatsächlich diskutiert worden. Und das hat einen Boden bereitet für eine zunehmende Radikalisierung gegenüber dem, was Autorität sein könnte und sein müsste in einer Situation, die vielleicht zu einer Verunsicherung beigetragen hat. Und ich glaube, dass diese Zeit ab 2020 eben dazu beigetragen hat, diesen Abschnitt 2015 bis 2020 wirklich auch zu beenden. Die gefragt wurde ja auch im globalen Maßstab, wer bekommt jetzt die Rechte an diesen Impfstoffen, wer hat das Recht zu leben, wer hat das Recht nicht zu leben und so weiter. Und diese Fragen wurden immer weiter diskutiert. Und dann haben wir mit 2022, also im Ausgang dieser Pandemie, obwohl wir natürlich mit der immer noch zu tun haben, aber im Ausgang dieser zentralen Pandemie haben wir dann diesen Krieg in der Ukraine. Und damit eine zunehmende Diskussion über Militarisierung, über geopolitische Fragen, die ja auch während Corona auch schon aufgegriffen wurden. Also die klare Empfindung bis in den Alltag hinein, dass die Lieferketten zusammenbrechen, dass die Interdependenzen auf globaler Ebene in Frage gestellt werden, das hat sich dann nochmal stärker manifestiert in diesem Krieg. Und dadurch eben auch eine Diskussion wiederum befördert oder eine Ansicht befördert, dass es nur über eine Schließung von Grenzen funktioniert. Wir können uns auch noch erinnern an die soziale Härte, die gegenüber Geflüchteten im Zuge der Corona-Pandemie ausgeübt wurde. Es gab diesen Brand in Moria, wo eben auch schon deutlich wurde, wie sehr die Frage dann so formuliert wurde, okay, wenn wir jetzt in einer Krise sind, können wir dann noch anderen helfen? Und das war eine völlig andere Antwort, eine völlig andere gesellschaftliche Antwort, als sie 2015 gegeben wurde. Und ich glaube, dass diese Instanzen nochmal genau angeguckt werden müssen. Wer hat eigentlich diese Gesellschaft aufrechterhalten? Wie ist da eine Spaltung diskutiert worden? Wie ist sie aufrechterhalten worden? Wie haben diese geopolitischen Dimensionen eine Rolle gespielt dafür, dass jetzt zunehmend es zu einer Renationalisierung im Diskurs kommt, der dann gleichzeitig einer wurde, der gesagt hat, okay, es gibt eine sesshafte Bevölkerung, wir nennen sie die Deutschen, selbst wenn in unseren Schulen zum Teil 50% Kinder sind, die einen Migrationshintergrund haben, wie man so schön sagt, oder einen internationalen Hintergrund, wird diese Fiktion aufrechterhalten, es gäbe eine deutsch-deutsche Bevölkerung, die hier die Mehrheit abbilden würde und alle anderen sind eigentlich unter der Disposition staatlicher Intervention. Sie sind im Grunde diejenigen, von denen wir uns zumindest vorstellen können, dass sie hier nicht mehr sein müssten. Und das wird ja dann ganz, ganz massiv aufgegriffen Ende letzten Jahres mit dem Begriff der Remigration und im Grunde in einer Tendenz auf den Punkt gebracht, wo dann gesellschaftlich nochmal sehr stark zum Ausdruck kommt, nee, das ist jetzt wirklich zu weit. Aber wir sehen, wie das nach und nach ja, substantiiert wurde, wie dem Legitimation zugeschrieben wurde und wie das dann auf diese Weise auf den Punkt gebracht wird. Und es wird immer so getan, als ginge es hier um Mehrheiten und Minderheiten, als seien die Deutschen die Mehrheit, als seien die Arbeitenden in dieser Bevölkerung vor allen Dingen Deutsche und man müsste auf die Arbeitenden und die unteren Schichten hören. Aber wenn man sich das anguckt, rein demografisch, rein in Bezug auf die Statistiken, dann ist das keine deutsch-deutsche Bevölkerung. Und wir haben diese Demografie in Deutschland gar nicht mehr. Aber im Gegensatz dazu gelingt es irgendwie, diese Vorstellung aufrechtzuerhalten. Und diese Absurdität, die selber ist erklärungsbedürftig. Und das ist nach und nach geschehen und das finden viel zu viele Leute plausibel. Und selbst diejenigen, die das nicht teilen, denken, dass sie auf diese Weise agieren müssen. Und wir haben das dann, du hast mich gefragt, wie konnte es dazu kommen? Ich glaube, dass dann eben genau diese Frage wirklich diejenige war, wo alle sich geeinigt haben, wir opfern das jetzt. Und wir opfern das jetzt auch auf der Grundlage einer geopolitischen Situation, in der wir glauben, dass wir Europa erhalten müssen, in der rechte Kräfte in Europa enormen Zulauf erhalten haben, sich die Zusammensetzung des Parlaments geändert hat und dann bis hinein in die Grünen gesagt wurde, okay, die Migration, Das ist die Frage, die steht unter Disposition. Und wir sagen jetzt einfach, wir geben denen jetzt an diesem Punkt recht. Das haben wir jetzt gerade diese Woche nochmal von dem aktuellen Bundeskanzler Friedrich Merz gehört, der gesagt hat, sie seien jetzt in der Lage gewesen, die Einwanderung über die Grenzen um 43% nach unten zu schrauben. Und deswegen hätte die AfD keine Legitimation mehr. Und das ist selber genau dieser Gedanke. Dieser Gedanke, dass die AfD darin bestehen würde, die Migration sei ihr Hauptpunkt. Und das ist nicht wahr. Also es bildet die Realität falsch ab, aber es ist gleichzeitig auch darin eine Ansage über diejenigen, die hier mit einem internationalen Hintergrund leben und zum Teil aber auch als, also im rechtlichen Sinne als Ausländer hier leben.
Hm. Absurderweise macht ja trotzdem diese Rechtsaußenpolitik weiterhin Schule, obwohl ja nicht mal damit der AfD das Wasser abgegraben wird. Das ist ja auch interessant.
Wir erfahren gerade darüber den Zulauf. Mhm.
Ich versuche mal ein paar Sachen oder auch Widersprüchlichkeiten, die sich ja mit dieser Politik auch dann ergeben, zusammenzufassen als eine Frage. Und da gibt es ja einmal diese ganze Dynamik, das prominenteste Beispiel in den letzten Wochen war, glaube ich, diese Zurückweisung der somalischen Asylsuchenden, die dann ja wiederum eigentlich Recht bekommen haben, dass sie das dürfen. Und das hat ja für eine Riesendebatte geführt, wo am Ende ja tatsächlich sowas steht, wie man könnte von exekutivem Ungehorsam sprechen oder eben tatsächlich Unterhöhlung des Rechtsstaats, was aber ja zu Problemen führt, auch auf europäischer Ebene. Man merkt es jetzt irgendwie, jetzt kommt Polen, schließt auch die Grenzen, also es nimmt ja richtig an Fahrt auf. Das, was quasi Merkel als noch dem Versuch ideelle Gesamtkapitalistin gesagt hat, nee, Moment mal, das geht hier alles schief, wir müssen die Grenzen offen halten, das führt ja zu Problemen. Und bis hin zu dazu, dass ja auch das bestimmte Kapitalfraktionen das auch nicht lustig finden. Die sagen, Moment mal, wir brauchen eigentlich die Migranten. Das machen sie vielleicht erstmal nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil sie billige Arbeitskräfte weiter wollen. Aber dennoch führt es ja zu Widersprüchen in dieser Gesamtgemengelage irgendwie. Also vielleicht auch nochmal, wenn man auf diese Widersprüchlichkeiten schaut, wie erklärst du dir da dann so ein Verhalten von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern wie dann einem Merz oder auch einem Lars Klingbeil etc., die dann ja irgendwie da lavieren, aber dennoch ja eigentlich dann bei dieser Politik der Antimigration irgendwie stehen bleiben oder verhaften bleiben?
Ich kann mir das nur so vorstellen, dass ihnen das plausibel ist, dass sie denken, es gibt eine deutsche Bevölkerung. Und der mobile Anteil dessen, und der mobile Anteil ist auch derjenige, den du angesprochen hast mit dem Bedarf an Arbeitskräften, ist etwas, was staatlicherseits regulierbar ist und wo die Vorstellung ist, man könnte über ein Depot an Arbeitskräften verfügen, das mit der Frage, die da zusätzlich diskutiert wird, nämlich wie gehen wir eigentlich mit mobilen Bevölkerung insgesamt um, welche Auswirkungen hat das für die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft, die wird davon abgespalten. Ne? Also es gibt irgendwie eine komische Vorstellung davon, dass Fachkräfte etwas sind, was eben einfach nur Arbeitskraft ist. Also wir können auch daran nochmal erinnern und da ist auch nichts anders geworden. Und das heißt, es gibt immer Dimensionen der Migration, die jetzt mal ganz allgemein gesprochen nicht nur in Bezug auf Arbeit diskutierbar sind, sondern da wir in einem, wenn auch immer rudimentärer werdenden Wohlfahrtsstaat leben, hat das eine klare Auswirkung darauf, wie gehen wir denn in allen Bereichen der Gesellschaft damit um, dass wir Menschen haben, die dazukommen und andere, die abwandern. Das heißt, Migration wird manchmal so gedacht als irgendwie so eine komische Verdinglichung eines Migranten, einer migrantischen Figur. Das hat auch was viel mit linken Diskursen darüber zu tun, dass da so eine Heroisierung und Romantisierung und so weiter reinkommt. Aber eigentlich ist es ja erstmal etwas, was so gedacht werden muss wie eine Bevölkerung, die immer schon historisch auch mobil war und wo man an den Stellschrauben sozusagen arbeiten muss, in denen das zu einer Demokratisierung beitragen kann. Wir sehen jetzt aber gerade das Gegenteil und du hast das, finde ich, auch sehr gut beschrieben. Und wenn ich vorher gesagt habe, naja, die Idee war mit GEAS unter anderem oder mit der Idee, wir geben den rechten Kräften jetzt an dieser Migrationsfront Recht, damit delegitimieren wir und nehmen wir das weg, was wir glauben, ihnen zum Erfolg verhilft. Und damit retten wir das europäische Projekt. Sehen wir, dass an den Grenzen jetzt das europäische Projekt genau zur Frage steht. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir sehen in den rechten Politiken, dass sie genau in diese Hinsicht auch arbeiten, dass sie die Vorstellung haben, dass eine Europäische Union auf der Grundlage nationaler Staaten geben soll und eine komplett andere Vorstellung von dem, was Europäische Union gewesen ist. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass auf der europäischen Ebene die Weise, in der Flüchtlingspolitik oder Asylpolitik betrieben wurde, eben nicht besonders klug gemacht wurde und jetzt wirklich zum Scheitern verurteilt ist. Wenn man denkt, naja, also wenn man jetzt von 2015 lernen würde, dann würde man doch umgekehrt sagen, wie können wir das jetzt verbessern? Und die Verbesserung besteht ja jetzt nur darin, zu sagen, wir verschlechtern die Gesamtlage, wir geben den rechten Kräften noch mehr Raum, denen vorher schon Raum gegeben wurde, anstatt zu überlegen, wie man es in eine andere Richtung bearbeiten könnte. Und dann entstehen natürlich genau all diese Widersprüche, die du zu Recht vorgebracht hast. Nämlich, dass jetzt versucht wird zu sagen, okay, wir machen das in Bezug auf die Frage des Asyls besonders restriktiv. Durch die verschiedenen Abkommen, die da getroffen werden, durch die Ausweitung der sicheren Drittstaaten, durch die Frage der Herkunftsstaaten, durch die Frage der Wahrscheinlichkeit des Bleiberechts. Alle diese Komponenten führen ja sozusagen in das Asylrecht noch eine weitere Verunsicherung mit hinein. Und gleichzeitig sagen wir, ja, aber wir unterscheiden das radikal von der Frage der Fachkräfteeinwerbung. Und bei der Fachkräfteeinwerbung gibt es ja grundsätzliche Probleme. Also einerseits die Weise, in der Arbeitsmarkt und die Ausbildung hier organisiert ist, was für Deutschland schwierig ist, ne, weil es um die Anerkennung zum Beispiel von bestimmten Berufsleistungen geht, aber auch von Abschlüssen von Universitäten und so weiter. Also das ist ja das, woran an 2015 zum Teil auch erfolgreich gearbeitet wurde, wie ich finde. Und das manifestiert sich, um diesen Widerspruch mal zu figurieren, zum Beispiel jetzt an den Ärzten, von denen die größte Gruppe aktuell aus Syrien ist und wo, als die Situation in Syrien sich verändert hat, plötzlich sehr, sehr deutlich wurde, dass dieser Aufruf, der dann sofort laut wurde, jetzt sollen alle zurückkehren, sofort dem widersprochen wurde, weil alle gesagt haben, das könnte jetzt wirklich ins Auge gehen, weil das ist die größte Gruppe an Menschen, die in unserem Gesundheitssystem genau dieses aufrechterhalten, weil sie die größte Gruppe sind, die Ärzte stellen, aber zum Teil eben auch nicht nur die Ärzte, sondern auch das gesamte andere Personal in den Krankenhäusern. So, und darin erkennen wir genau diese Widersprüchlichkeit, die versucht wird, irgendwie aufrechtzuerhalten durch diese Trennung von Asyl- und Fachkräfteeinwerbung und die an genau diesen Punkten leider scheitert. Und das, glaube ich, hängt damit zusammen, dass den meisten Politikerinnen der Mut fehlt, tatsächlich auf eine neue Weise über Migration nachzudenken und auch über Asyl. Stattdessen hören wir immer lauter die Rufe, dass sogar die Errungenschaften des Zweiten Weltkriegs aufgehoben werden sollen, dass zum Teil jetzt schon angedeutet wird, dass die Genfer Flüchtlingskonvention vielleicht aufgehoben werden könnte. Und das in einer Zeit, in der wirklich viel Unsicherheit existiert und auch die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg vielleicht ja doch nochmal neu bedacht werden müssen. An dem Fall der Somalierin, was so skandalisiert wurde. Ich finde, was daran nochmal sehr, sehr deutlich wird, ist ein Angriff auf die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die seit Jahrzehnten dazu beigetragen haben, immer wieder daran zu erinnern, was ein humanitäres Asylrecht ist, aber auch sein müsste, immer aufrechterhalten haben, was eine überschüssig utopische Leistung in dieser Gesellschaft ist. Und was wir darin sehen, ist eben nicht nur ein Angriff gegen die Migration. Und hier sind die Kontinuitäten. Und um die geht es, wenn wir über zukünftige solidarische Kooperationen nachdenken und eben in die Zukunft schauen, positiv. Da geht es eben um das Kontinuum der Migration und all derer, die nicht nur jetzt im Alltag Leute unterstützen, sondern institutionell über Jahrzehnte Organisationen aufgebaut haben, die uns erklärt haben, wie wir eigentlich Asyl neu aufstellen können. Wir haben dieses Wissen in dieser Gesellschaft bereits und es wird zu sehr ignoriert. Und was wir im Moment erleben, ist ein Angriff deswegen auch auf diese Institutionen. Und das müssen wir begreifen. Also wenn wir jetzt gesehen haben, wie das Verfassungsgericht angegriffen wird über die Wahl der zukünftigen möglichen Verfassungsrichterinnen, dann müssen wir auch sehen, dass Organisationen wie Pro Asyl natürlich Teil dieser demokratischen Institutionslandschaft sind, die wir jetzt absichern müssen.
Du hast es eben schon mal erwähnt, dass es eben nach 2015 schon noch mal einen anderen Moment gab, 22 und folgend, wo ja wirklich noch mal über 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer ja gekommen sind. Und da gab es ja auch einen gewissen Unmut von anderen geflüchteten Gruppen. Zu Recht kann man erstmal sagen, in der Ungleichbehandlung. Also für Menschen mit ukrainischem Pass gilt ja diese EU-Massenzustromrichtlinie. Das heißt einfach, ihnen wird ziemlich schnell Asyl gewährt, ohne da große Verfahren durchlaufen zu müssen. Wie erklärst du dir diese Ungleichbehandlung auf verschiedenen Ebenen da?
In Bezug auf die konkrete Flucht aus der Ukraine?
In Bezug darauf, dass Menschen aus anderen Kriegsgebieten noch immer schwere Verfahren teilweise durchlaufen müssen, wo man ja eigentlich objektiv sagen könnte, naja, beide fliehen vor einem schrecklichen Krieg und fragen hier, also wie es auch im Recht vorgeschrieben ist nach Asyl, müssten diesem ja auch eigentlich schnell gewährt bekommen, dieses
Genau, also das Argument kann man ja so und so drehen. Ich würde immer sagen, naja, diese Erfahrung mit der Massenzustromrichtlinie ist eine, die ja im positiven Sinne ein gesellschaftliches Experiment darin war, zu sagen, okay, wie könnte es denn anders laufen? Und aus dem heraus ja jetzt auch eine Reihe von Lehren gezogen werden können, wie es dann auch noch viel besser gemacht werden könnte und was die Nachteile dieses Aufnahmeverfahrens gezeigt haben. Und dazu gibt es jetzt auch schon eine Reihe von ersten Forschungen, die sehr, sehr interessant sind. Wir können beobachten, dass der Diskurs über Flüchtlinge ein Diskurs war, der zum Teil rassistisch geführt wurde. So, wie erklären wir uns das? Wir können natürlich sagen, dass die Weise, in der Asylbewerber behandelt werden und über Jahrzehnte behandelt wurden und dort auch zum Teil Verbesserungen eingeführt wurden, Verschlechterungen eingeführt wurden, dass die zu ihrer Stigmatisierung beitragen. Also sie durften zum Beispiel über Jahrzehnte nicht arbeiten oder sie sind irgendwo im Wald in irgendwelchen Flüchtlingsheimen gehalten worden und über eine sehr, sehr lange Zeit und so weiter. Daraus könnte man ja jetzt mal die Konsequenz ziehen, zu sagen, das ist vielleicht gar nicht die beste Weise, in der wir das gesellschaftlich so organisieren. Lass uns das mal verbessern. Aber es ist umgekehrt, es trägt zu der Stigmatisierung dieser Personen bei und dann gibt es gesellschaftliche Diskurse darüber, wer die sind und warum die nicht arbeiten und dass sie eben der Gesellschaft zur Last fallen und so weiter. Und dabei bleibt unberücksichtigt, dass man es eben selber so organisiert hat. Okay, das heißt, es geht eigentlich um ein Eigentor und man würde überlegen, okay, wie geht man jetzt damit um, dass diese rassistischen Diskurse so eigentlich gar nicht greifen können. Okay. Und in Bezug auf die Ukraine und die Geflüchteten aus der Ukraine haben wir ja zusätzlich die Situation, dass es natürlich auch eine Vorstellung davon gibt, wo kommen diese Leute her? Die kommen aus Europa. Wenn ich nochmal daran erinnern kann, gab es diese Vorstellung, dieser Krieg sei der erste in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich absurd, weil wir unter anderem den Krieg in Jugoslawien in den 90er Jahren erlebt haben, bis in die 2000er hinein und auch mit der Erfahrung von Flucht. So. Und diese Europäisierungslogik findet natürlich zu einem ganz besonderen Zeitpunkt statt und wie ich vorhin schon gesagt habe, in einer Situation, in der wir im Ausgang der Pandemie diese wechselseitige Abhängigkeit, die wir im globalen Maßstab zu spüren bekommen haben, in gewisser Weise dazu geführt hat, dass es zu einer Europäisierungsdiskussion kam, die selber eine Abschottungsdiskussion wurde. So, und dann hat man gesagt, okay, wir müssen diesen Menschen helfen. Und das ist natürlich ambivalent, weil diese Hilfe natürlich eine ist, die wir grundsätzlich zunächst mal befürworten wollen und die selbstverständlich sein sollte. Und darin sind aber Unterschiede dann auch gemacht worden, nämlich im Unterschied von verschiedenen Leuten, die aus einer Kriegssituation flüchten, aber in der Ukraine unterschiedliche Aufenthaltstitel hatten. Also zum Beispiel die Staatsbürgerschaft besaßen. Oder zum Beispiel zum Studieren in der Ukraine waren und aus verschiedenen Ländern dieser Erde kamen und die dann ungleich behandelt wurden. Und natürlich müsste man sagen, dieser Aufenthaltsstatus in der Ukraine kann jetzt keine Rolle spielen, weil sie sind im gleichen Maße davon betroffen, dass jetzt diese Bomben auf sie niedergehen und dieser Krieg beginnt. Das heißt, wir haben eine Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen. Und diese Aufspaltung, die nach rechtlichen Logiken funktioniert hat, war eine, die dann in dieser Situation aus meiner Sicht falsch war. Und grundsätzlich würde man dann sagen, okay, wir haben es mit einer Situation zu tun, in der für Menschen, die von sehr weit weg kommen, es natürlich auch weitaus schwieriger ist und der menschliche Preis, hier anzukommen, so hoch ist und die Menschen ja ihr Leben riskieren, um hierher zu kommen, dass wir da eine Traumatisierung vorausorganisieren, die völlig falsch ist, weil damit Leute hier ankommen, die durch ein enormes Leid zum Teil gegangen sind. Und auch dafür brauchen wir andere Lösungen und ja, andere Wege. Habe ich die Frage beantwortet?
Nicht richtig? Ich frage mich gerade, mir ist immer noch nicht ganz klar, woher sich dann diese Ungleichbehandlung erklärt. Also man könnte ja jetzt einfach sagen, naja, das ist Rassismus. Schwarze werden abgewiesen, weil sie eben schwarz sind, egal ob sie jetzt aus dem Sudan kommen oder eben aus Marokko. Und ukrainische Geflüchtete sind nun mal halt weiß und dürfen hier rein. Das wäre ja eine Erklärungsweise, die auch vorliegt, die auch so artikuliert wird. Also was ist das Moment, was eben diese Unterscheidung macht? Das finde ich schon nochmal interessant oder auch nicht unrelevant eben an dem Diskurs, wo gleichzeitig gesagt wird, ihr Afghanen, ihr habt jetzt hier nichts mehr zu suchen, wie kriegen wir euch wieder weg hier? Und gleichzeitig 1 Million Leuten gesagt wird, kommt her, Ukraine-Flaggen werden irgendwie gehisst und ihr seid willkommen. Das ist ja erstmal ein großer Widerspruch.
Ja, also ich glaube, wichtig zu verstehen für die Asylgesetzgebung ist, dass sie nicht nach Rassenunterschieden organisiert ist. Ja? Das heißt, rechtlich gibt es diese Unterscheidung zwischen Weiß und Schwarz nicht. Und sie müsste, sollte sie eingeführt werden, hätte sie natürlich enorme Probleme darin, weil Schwarz und Weiß ein enormes Spektrum vorweist. Und man müsste dann eben wie bei allen Rassengesetzgebungen, die es historisch gegeben hat, natürlich überhaupt erstmal definieren, wer ist schwarz und wer ist weiß. So, das wäre nicht ganz einfach, glaube ich. Und ich nehme auch an, dass in der Ukraine schwarze Menschen die ukrainische Staatsbürgerschaft hatten. So, ungeachtet dessen gibt es natürlich da rassistische Motivationen, glaube ich. Und die werden dann über eine solche Unterscheidung natürlich artikuliert, aber sie sind eben nicht nur nach dieser Logik von Schwarz-Weiß, sondern sie haben natürlich auch kulturalisierende Ideologeme. Ne? Also was wir ja erlebt haben, ist eine Verbindung von rassistischen Diskursen gegenüber Menschen, die anderen Glaubens sind. Ne? Das ist aber zunächst mal ein Amalgam von verschiedenen Diskursen, die da zusammengerührt werden und die das, was wir Rassismus, Ablehnungskulturen und so weiter nennen können, im Grunde immer produzieren und reproduzieren. Und in Bezug auf die Frage der Ukraine müsste man ja zunächst mal sagen, also wie ich vorhin auch gesagt habe, unter den Bedingungen der unterschiedlichen Aufenthaltstitel ist diese Unterscheidung getroffen worden. Und in Bezug auf die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine würde ich zunächst einmal immer erstmal positiv sagen, diesen Leuten ist geholfen worden, sie sind aus dem Krieg geflohen und ihnen ist Aufnahme gewährt worden. Jetzt können wir das ja auch vergleichen mit einer anderen Situation, nämlich dem erwähnten Krieg in Jugoslawien und den Menschen, die da gekommen sind. Und wir müssen feststellen, und wir kennen das auch aus der historischen Forschung, dass es natürlich auch, und das darf man dabei nicht verschweigen, auch einen etablierten Rassismus gegenüber Menschen aus Osteuropa gibt. Ja, das heißt, wir können das jetzt nicht einfach auf eine Schwarz-Weiß-Logik übertragen, sondern müssen auch berücksichtigen, dass es das gibt. Und es hat ja auch Angriffe von rechtsradikalen Kräften auf Ukrainerinnen und Ukrainer gegeben. Und das dürfen wir nicht verschweigen. Und ich glaube, dass wir dann nochmal anders verstehen müssen, was eigentlich Rassismus ist und wie der funktioniert, weil er sich nämlich an bestimmten Merkmalen festmacht, die nicht notwendigerweise und sowieso nicht historisch exklusiv an der Frage von der Hautpigmentierung festmacht, auch wenn das historisch ein sehr, sehr wichtiges Kriterium ist und natürlich für viele Menschen im Alltag eine enorme Rolle spielt in Polizeikontrollen zum Beispiel, in der Weise, in der sie in Behörden behandelt werden, in denen sie durch das Erziehungssystem gehen, in dem sie Wohnungen anmieten können oder nicht. Das spielt natürlich eine totale Rolle. Aber wir dürfen den Fehler nicht machen, zu denken, dass das die Logik ist, unter der der Rassismus alleine operiert.
Kehren wir nochmal auf 2015 zurück. Du hast dich ja auch immer sehr stark für die Autonomie der Migration gemacht oder das auch mitgeprägt. Die, also ganz kurz zusammengefasst, ich hoffe, es ist richtig, Zentralität der Migration, unter dem vor allem in den sozialen und politischen eigenen Kämpfe zu betrachten. Also man könnte ja nun sagen, eigentlich, dass 2015 sowas wie vielleicht so ein Peak der Autonomie der Migration war. Also Menschen haben sich selbstständig auf den Weg gemacht und sich tatsächlich das auch erkämpft, hier bleiben zu können und haben sich quasi nicht darum gekehrt, um Grenzen, um Diskurse oder irgendwas anderes, sondern haben es sich haben dieses Recht sich selbst erkämpft. Und ich habe von dir, auch von anderen, so ein bisschen wahrgenommen, auch dass einerseits es vielleicht eine Kritik oder auch Selbstkritik, das weiß ich nicht, gibt, vielleicht trotzdem oder dennoch Migranten oder Migration nicht eben als revolutionäres Subjekt hochzustilisieren, wie es vielleicht auch schon damals bei Arbeiterbewegungen im Marxismus falsch war oder vielleicht immer falsch ist, das so zu machen. Aber ja, was sagt uns das heute? Was ist das? Wie blickst du auch heute darauf, auf diesen Begriff, aber auch auf diesen Vorgang?
Ja, danke für die Möglichkeit, darüber nochmal zu sprechen. Also ich glaube, das greift diese Frage nach der Widersprüchlichkeit auf, die in der Migration insgesamt immer vorhanden ist. Und wir haben jetzt mehrfach im Gespräch auch schon im Grunde immer darauf verwiesen, was verstehen wir eigentlich unter Migration? So, und ich glaube, das Wichtige, und das war in dieser Diskussion um die Autonomie der Migration von einigen, die darüber geschrieben haben, eben der Punkt, den wir darin stark machen wollten, weil wir zu einer Zeit das entwickelt haben, in der die Vorstellung besonders stark war, dass es staatlich organisiert und orchestriert eine Einwanderung geben kann, die angeschaltet und aber auch wieder abgeschaltet werden kann. Und wir haben demgegenüber deutlich gemacht, dass Migration einerseits einen subjektiven Faktor hat, also, und das sah man in 2015, dass Leute eben die Grenzen überschritten haben und sich dieses Recht auf Flucht genommen haben. Aber nicht nur das Recht auf Flucht, sondern finde ich auch natürlich in hohem Maße zu ihrer eigenen Integration in diese Gesellschaft beigetragen haben. Also das würde ich kontrastieren als einerseits das, was wir so als Politiken der Integration sehen, aber auch kritisieren. Aber gegenüber den Praktiken der Integration. Also die viele Arbeit, die von ihnen selber getan wird, damit sie ungeachtet der Schwierigkeiten, die ihnen in den Weg gelegt werden, eben ihre Existenz hier aufbauen und sichern. So. Und das alles würde man unter so Autonomie der Migration fassen, aber auch die klare Vorstellung, dass es im Arbeitsmarkt auch immer Bedarf gibt nach einer mobilen Bevölkerung. Eigentlich können wir uns Arbeit nur vorstellen als eine Weise, in der Arbeitskräfte mobilisiert werden. Ob sie jetzt im Inland mobilisiert werden oder über die Grenzen hinausgehen, das ist sozusagen für die Logik der Arbeit erstmal irrelevant. Sie wird natürlich über die Grenzen politisch reguliert. Und natürlich führt das dazu, dass der Arbeitsmarkt auf eine Weise unterschichtet oder, wie wir auch in der Wissenschaft manchmal vielleicht zu kompliziert sagen, stratifiziert wird. Und das heißt, es gibt immer wieder Gruppen, die, weil sie eingewandert sind, im unteren Segment des Arbeitsmarktes dann arbeiten und dann das dazu führt, dass sie einer Überausbeutung ausgesetzt werden. Am Anfang von Corona war das vor allen Dingen unter Forschern in der Fleischindustrie ein riesiges Thema und damit auch gesellschaftlich anerkannt und auch skandalisiert. Daran müssen wir uns erinnern. Und es ist genau diese doppelte Logik, die wir in der Migration finden und die uns auch ein anderes Verständnis von Migration eigentlich nahelegt, nämlich zu sagen, es braucht immer diese Arbeit und es braucht darum auch die Mobilität von Arbeit, weil man braucht nicht immer alle Arbeitskräfte und man braucht sie aber dann auch immer wieder und das sind immer Bedarfe und die sollen ja auch reguliert werden. Also sage ich jetzt nicht affirmativ, sondern das ist natürlich das Projekt, das damit verbunden ist. Aber das geht eben nicht vollständig auf. Und das ist eben auch dann wiederum Teil dieses Konzepts der Autonomie der Migration. Das Verständnis, dass die Menschen eben in der Hinsicht eigensinnig sind und dass sie trotzdem ihre Existenz hier aufrechterhalten und dass das weder nur durch den Bedarf von Arbeitskräften erklärt und geregelt werden kann, noch durch die staatliche Disposition, aber dass die Ungerechtigkeiten, die dadurch entstehen und die Ausbeutung, die dadurch möglich wird, die ist damit auf jeden Fall angesprochen. Einschließlich der entdemokratisierenden Wirkung, um es nochmal in Bezug auf den Anfang unseres Gesprächs zu setzen, was ja da auch nochmal ganz deutlich wird. Mhm.
Also ich glaube, man könnte noch sehr lange darüber auch nochmal so sprechen und auch politisch, was heißt das jetzt und für heute und was heißt das auch für Kämpfe, für Solidarität? Vielleicht können wir ganz am Ende dann nochmal anknüpfen, aber wahrscheinlich wäre es tatsächlich nochmal ein ganz eigenes Gespräch, da länger drüber zu sprechen. Vielleicht einmal nochmal die Perspektive ein bisschen globaler, weil wir ja jetzt viel erstmal zu Recht auch über Deutschland, wir leben hier und am besten ist es immer erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren. Aber es ist ja tatsächlich eine Dynamik, die nicht national ist, die nicht nur europäisch ist, die ja tatsächlich global ist. Also restriktive Grenzpolitik, Hass und Hetze gegen Migranten von Politikern und Politikerinnen und aber auch von gesellschaftlichen Dynamiken. Das geht sogar bis hin zu in Lateinamerika, wo dann gegen unterschiedliche Migranten gehetzt wird und Mauerbau oder Gräben gegraben werden. Also es ist beileibe nicht nur ein sogenanntes westliches Problem, würde ich sogar sagen. Auch wenn natürlich die meisten Menschen sich eher an diese Länder aufmachen. Also warum ist das so ein wirklich globales Phänomen gerade? Was steckt dahinter?
Also einerseits erleben wir es intern als eine Renationalisierung und als ein Erstarken von Nationalismus. Und gleichzeitig müssen wir ja konstatieren, dass das ein globales Phänomen ist. Und das ist interessant, weil es bedeutet, dass es sich offensichtlich auch gegenseitig verstärkt, dass es da transnationale Zusammenarbeit von rechten Kräften gibt, dass da gegenseitig abgeguckt wird, wie rechte Kräfte zu politischer Macht gelangen können. Und es geht offensichtlich über einen gesellschaftlich gestifteten Streit über Migration. Und das hat wiederum damit zu tun, worüber wir vorher gesprochen haben, dass grundsätzlich immer falsch gedacht wird, nämlich dass es immer gedacht wird als die Ausnahmebevölkerung, die da sein könnte oder nicht da sein könnte. Ne? Und das passt natürlich zu dieser Renationalisierung. Und die finden wir tatsächlich weltweit an sehr vielen unterschiedlichen Punkten. Und das ist tatsächlich kein einfaches europäisches Phänomen, aber es äußert sich auf sehr unterschiedliche Weise in den jeweiligen Kontexten. Und ich glaube, dass das mit diesem Erstarken des Autoritarismus zu tun hat, dass die Migration wieder in den Fokus gerät und mit einer enormen Schwäche aller demokratischen Kräfte nicht verstanden zu haben, dass ihre Bevölkerung nicht einfach eine sesshafte, national kodierte Bevölkerung ist. Und wenn dieses Verständnis nicht klar ist, dann gibt es eine Schwäche dieser demokratischen Verfasstheit, die auf dieser Grundlage neu zu erfinden wäre auch und die auf der Erfahrung der vorherigen Jahrzehnte neu zu erfinden wäre. Und das geschieht nicht. Und aus diesem Grund schaukelt sich das so hoch. Und es wird aber auch missverstanden als eine Frage darüber, wer ist eigentlich die Bevölkerung? Und es wird nicht verstanden, dass darüber eine grundsätzliche, für alle gesellschaftlichen Kräfte oder für die Gesamtgesellschaft eine Entdemokratisierung stattfindet, wie wir in der Aushöhlung demokratischer Institutionen erleben gerade, die massiv in Frage gestellt werden, deren Autorität konterkariert wird. Unter anderem von unserem Innenminister, der sagt, dass er bestimmte rechtliche Entscheidungen nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Und diese Extralegalität, die wir gerade überall beobachten, ist eine, die oft exekutiert wird an einer migrantischen Bevölkerung, ob es nun Geflüchtete sind oder Ausländerinnen und Ausländer, aber die tatsächlich ja zu einer Gesamtentdemokratisierung führen. Mhm.
Dann könnte man ja sagen, das beruht alles auf einem großen Missverständnis der demokratischen Kräfte. Ist das nicht ein bisschen zu leicht?
Doch, das ist auf jeden Fall. Also was heißt, es ist zu leicht? Das ist ja erstmal sehr schwer zu verstehen. Und die meisten tun es ja offensichtlich nicht. Ich glaube aber nicht, dass wir uns vorstellen sollten, dass es da so einen Gesamtrassisten gibt oder eine Gesellschaft, die grundsätzlich erstmal rassistisch ist. Ich glaube, dass wir ja mit 2015 gesehen haben, dass es gar nicht so sein muss. Und dass aber gleichzeitig oft sowohl an den Grenzen als auch im Inland, wie wir in Bezug auf die Bundestagswahl und was da geschehen ist und die Debatten, die wir davor erlebt haben, wo es um diese furchtbaren Messerattacken ging, die in einen Zusammenhang mit der Migration gerückt wurden, was vollkommen absurd war, aber für alle plötzlich so plausibilisiert wurde und eine Akzeptabilität erfahren hat, die gar nicht mehr zu erklären ist rational. Und das sind, glaube ich, solche Spektakel, die selber eine Dynamik entfalten, die dann jeder Rationalisierung entgehen. Und das ist etwas, was wirklich bezeichnend ist und das, was wir immer wieder sehen, ne? Also wo konjunkturell wirklich das ein rassistisches Spektakel im Grunde eine Relevanz bekommen, in denen diese rassistischen Spektakel eine gesellschaftliche Macht entfalten, die viel zu wenig eingeschränkt wird und wo eine Rationalisierung aussetzt, die selber erklärungswürdig bedürftig ist.
Das schließt vielleicht ganz gut daran an. Es wird ja auch gerade eben genau über das viel gesprochen. Faschisierung, Autoritarisierung, AfD-Verbot steht immer wieder im Raum, wird von einigen befürwortet. Andere sagen, nee, lasst es lieber. Immer wieder geht es um diese Frage, breite Allianzen gegen die AfD oder gegen diese rechte Dynamik irgendwie zu bauen. Gleichzeitig sind Teil auf jeden Fall auch davon, wird es ja so ein breites bürgerliches Spektrum dann, wo sich dann Antifas manchmal mit Grünen oder so am Stammtisch sitzen und sowas eben auch ausdiskutieren. Und man muss ja sagen, dass ein Teil dieser, die irgendwie immer die Brandmauer beschwören und sagen, die brauchen wir, Teil dieser absolut migrationsfeindlichen Politik sind und waren die letzten Jahre. Also im Hinblick auch zu was tun, wie geht man damit um? Also was würdest du in diesem Hinblick auch sagen, mit wem sollte man, kann man Bündnisse tun, mit wem sollte man es lieber lassen? Also Stichpunkt, die vor 2 Jahren noch bestimmt haben, die GEAS-Reform mitzutragen. Kann man mit denen überhaupt noch gemeinsam auf die Straße gehen gegen migrationsfeindliche Politik?
Naja, also wenn sie gegen migrationsfeindliche Politik auf die Straße gehen, sollte man sie auf jeden Fall nicht abhalten, das ist ja klar. Aber ich glaube, dass es tatsächlich einer Selbstverständigung bedarf, nochmal daran zu erinnern und auch zu sehen, wie viel Solidarität in dieser Gesellschaft bereits existiert, was eigentlich unter Migration verstanden wird, wo die Probleme eigentlich gesehen werden und was dann an gesellschaftlicher Kraft aufgeboten werden muss, um jetzt die Fehler, die gemacht wurden und die du jetzt auch zu Recht aufgezählt hast, um die wieder einzuholen. Und natürlich ist da wirklich viel Porzellan zerschlagen worden, könnte man jetzt mal so sagen. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der die Menschen beginnen zu verstehen, dass das aufgefangen werden muss Und ich glaube, und deswegen bin ich auch nicht einfach bereit zu sagen, wir leben in einer grundsätzlich rassistischen Gesellschaft und es bewegt sich nur noch in eine Richtung. Wir müssen ja verstehen, und so verstehe ich auch das Gespräch, dass wir uns an die Praktiken erinnern und an die Institutionen erinnern, die in dieser Gesellschaft in der Lage waren und in der Lage sind, zu einer Solidarität nicht nur beizutragen, sondern in dieser aktuellen Situation sogar neu zu erfinden. Und das ist natürlich immer die Aufgabe in einer solchen Situation, dass es nicht nur darum gehen muss, einen defensiven Kampf zu führen. Und deswegen habe ich immer persönlich auch ein bisschen mit diesem Brandmauerbild gehadert, weil es so wirkt, wie wenn wir einfach nur noch defensiv das verteidigen, was davor schon war. Und das, was davor schon war, war ja, haben wir jetzt auch lange drüber geredet, wirklich nicht einfach nur gut. Und das heißt, die Aufgabe ist ja viel größer, aber sie ist deswegen auch viel schöner, weil es ja bedeutet, dass wir in dieser Situation, in der wir nicht einverstanden sind mit der gesellschaftlichen Entwicklung, grundsätzlich nochmal darüber sprechen müssen, wie wir eigentlich in dieser Welt dazu beitragen können, dass die Kriege beendet werden, dass die Weise, in der gesellschaftliche Solidarität gelebt wird, auch ausgebaut wird und wie wir in Zukunft mit Migration und Flucht umgehen wollen.
Kommen wir zur letzten Frage. Du hast ja unter anderem auch die Berliner Erklärung in Verteidigung der Migrationsgesellschaft mit verfasst, mit lanciert, betonst darin, aber auch an anderer Stelle immer wieder, dass Migration der Anfang der Lösung für jede Demokratie ist und forderst vor allem ja ein solidarisches Miteinander. Du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Ja, wo siehst du in diesen wirklich ja irgendwie gerade dunklen Zeiten dieses Miteinander? Was macht dir Hoffnung, dass eben die Hetze und der Rechtsruck nicht noch schlimmer werden?
Ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns klar machen, dass in den autoritären und rechten Projekten ganz offensichtlich gar kein utopisches Moment liegt, sondern eigentlich nur ein destruktives. Und ich glaube nicht, dass wir weiter in einer gesellschaftspolitischen Lage, in der Kriege so einen enormen Stellenwert haben und in der Enthemmung und Gewalt einen enormen Stellenwert bekommen haben, dass wir in so eine Richtung weitergehen wollen. Und dass mir dann auf jeden Fall Hoffnung macht zu sagen, es wäre möglich und es gibt diese Stimmen, zu einer sehr deutlichen Antikriegsposition zu kommen gesellschaftlich. Und darin spielen natürlich Fragen von Migration und Rassismus eine enorme Rolle für das Verständnis, weil Krieg ja eben immer Flucht auslöst. Und darüber aus meiner Sicht Migration etwas werden kann, in der wir Demokratisierung neu denken können und in der eigentlich durch Migration, obwohl dieser Streit um Migration uns eigentlich immer vor Augen führen soll, dass das das Hauptproblem für demokratisch verfasste Gesellschaften ist, wir es umgedreht, glaube ich, zu dem Punkt machen müssen, der uns die meisten Hoffnungen dafür gibt, dass wir Demokratie für das 21. Jahrhundert neu erfinden können.
Manuela, ich glaube, es gibt noch viel weiteres, was wir besprechen könnten und irgendwann vielleicht mal an anderer Stelle tun. Ich danke dir für das Gespräch.
Und ich danke auch sehr. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu diskutieren.
Das war unsere Folge zu 10 Jahre Sommer der Migration. Mehr Infos und Texte zum Thema findet ihr in unseren Shownotes. Außerdem wollen wir hier nochmal auf den Fonds für Bewegungsfreiheit von Medico hinweisen. Der Fonds will solidarisches Handeln erleichtern und praktische Hilfe ermöglichen. Ob anwaltliche Begleitung, rechtliche Beratung, Unterstützung von Anlaufstellen oder Prozesskostenübernahme. Mehr zu dem Fonds für Bewegungsfreiheit haben wir auch in unseren Shownotes verlinkt. Global Trouble ist ein Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Imad Mustafa, Karin Zennig und Timo Dorsch, Musik Jakob Hersch, Produktion Max Stern.